NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
18. November 1962. Der Todestag des dänischen Physikers Niels Bohr.
Kopenhagen im September 1943. Dänemark ist von den Deutschen besetzt. Ein Besucher stellt sich bei Niels Bohr als amerikanischer Nachrichtenoffizier vor. Der berühmte Physiker möchte doch seine Reisetasche packen. Mit einem kleinen Boot geht es nachts nach Schweden. Kurze Zeit später ist sein Haus von deutschen Uniformierten umstellt. Niels Bohr wird nach England gebracht und dann über den großen Teich. Jahrzehnte später haben ein Junge, Bob, und sein Hund, Rick, ebenfalls ein Boot flott gemacht. Außer ihnen sind noch 8 ausgewachsene Männer an Bord. Ist das der Betriebsausflug eines physikalischen Instituts? Denn unter den Passagieren befinden sich Max Planck, Ernst Schrödinger, Albert Einstein und ein Mann, der als einer der größten Wissenschaftler in die Geschichte eingegangen ist.
Niels Bohr.
In einem französischen Erfolgscomic von Thibaut Damour unternehmen Bob und Rick 2017 eine Zeitreise, bei der ihnen Einstein Nachhilfeunterricht gibt. Bob fragt, ob man die Atome beobachten kann. Nein, sagt Einstein.
Atome sind zu klein. Von Niels Bohr wussten wir nur,
so Einstein weiter,
Atome enthalten mehr oder weniger Elektronen oder Protonen.
Ob das denn stimme, will Bob wissen, dass bei Bohr ein Atommodell wie ein Sonnensystem aussehe, in dem die Elektronen einen Kern umkreisten.
Das hat sich als Irrtum herausgestellt,
so Einstein.
Ein solcher Vorgang wäre völlig instabil.
Und weiter geht die Schiffsreise zum Geheimnis der Quantenwelt.
Ahoi!
Vorbei an Ernest Rutherford, bei dem Niels Bohr in Manchester Assistent war, 1912, und der über ihn sagte,
dieser junge Däne ist der intelligenteste Mensch, der mir je begegnet ist.
Auf der Schiffsfahrt kommt Bohrs Nobelpreis für eine Veröffentlichung über den Atombau zur Sprache.
1922.
Auch die sogenannte Kopenhagener Deutung der Quantentheorie.
1927.
Unabhängig von Berliner Kollegen arbeitet Bohr an einer Theorie der Kernspaltung.
1938-39.
Jahre, die in die Geschichte eingehen sollten. Unter einer Überschrift, die später Hoffnungen zerstören und Angst erregen sollte.
Eröffnung des Atomzeitalters.
Wenn sich eine Lokomotive nähert, dann weiß man nie, ob nicht Jim Knopf und Lukas mit von der Partie sind. Niels Bohr würde das zwar gefallen, aber dann sagt man sich doch, Jim Knopf in einer Sendung über Quanten? Das geht dann wohl doch zu weit. Wer weiß?
Unsere Milchstraße, vernahm ich, eine unter Billionen, schließe beinahe an ihrem Rande, beinahe als Mauerblümchen.
Die Milchstraße als Mauerblümchen? In Thomas Manns Bekenntnissen des Hochstaplers Felix Krull präsentiert ein Professor dem jungen Titelhelden im Speisewagen sein aufgehäuftes Wissen über den großen und den allerkleinsten Kosmos.
Im Innersten jedoch, dem untersichtigen Atom, verflüchtige die Materie sich ins Immaterielle, nicht mehr Körperliche.
Das Atom auf der Flucht, eine schöne Definition der Quantenmechanik. Bohr hätte seine Freude daran gehabt. Thomas Manns Lieblingsenkel, Frido Mann, entdeckte 2015 einen großen Gedanken.
Alle Religionen, Künste und Wissenschaften.
Alle Religionen, Künste und Wissenschaften sind Zweige desselben Baumes.
Ein Satz von Albert Einstein. Er hätte auch von Niels Bohr stammen können. Von diesem Satz ausgehend schrieben Frido Mann und seine Frau, Christine Mann, eine Tochter von Werner Heisenberg, ein Buch über die Einheit von Materie und Geist in der Quantenphysik. Dabei geht es auch um Niels Bohr. Er verkörpert unter den Quantenaktivisten den Gründerkopf.
Niels Bohr war wohl von Anfang an auch sehr philosophisch ausgerichtet. Und das hat auch meinen Vater sehr fasziniert. Und die haben ja wunderbar zusammengearbeitet. Niels Bohr war eigentlich für meinen Vater eine Vaterfigur. Und wir haben ja auch nach dem Krieg dann als Familie ihn mal besucht und merkten so eigentlich die starke Beziehung meines Vaters zu ihm. Also das war schon sehr eindrücklich.
Der scharfe Rationalist konnte auch ein freundlicher Humorist sein.
Als ich so 10 Jahre alt war und wir in Dänemark Niels Bohr besuchten, da waren wir in seinem Garten. Und über der Tür des Gartenhauses hing ein Hufeisen. Und mein Vater fragte ihn, sag mal, Niels, du glaubst an sowas? Und darauf meinte Niels, nein, natürlich nicht. Aber weißt du, es soll ja auch helfen, wenn man nicht dran glaubt.
Bohr war ein Liebhaber der Künste. Hans Christian Andersens Märchen fanden bei ihm Anklang. Vielleicht, weil dort oftmals das Unsichtbare nicht ohne Folgen bleibt, wie in der Physik. Geht es bei der Beschäftigung mit Quanten nur um Dinge, die man nicht sehen kann? Die Ungeduldigen unter den Kritikern möchten von der Quantentheorie gern wissen, ob sie uns denn auch für den Alltag etwas gebracht habe.
Ganz viele Dinge, nicht? Also die Computer haben ja Chips drin und die wiederum basieren, wenn man so will, auf der Halbleiterphysik, dass die so gut funktionieren und auch so klein gemacht werden können.
Professor Martin Wilkens ist Physiker in Potsdam. Er arbeitet an der Entwicklung eines Quantencomputers.
Die Halbleiterphysik zum Beispiel ist eine angewandte Quantenmechanik. Der Laser, der überall drin steckt mittlerweile.
Ohne Quanten kann kein Physikstudent große Sprünge machen.
Der Begriff des Quantensprungs geht zurück auf die ganz frühen Tage der Quantenmechanik. Niels Bohr hat diesen Begriff eingeführt.
Das Elektron springt ganz merkwürdig von A nach B.
Das ist der berühmte Quantensprung von Herrn Bohr. Das ist die kleinstmögliche Änderung, die man sich in der Physik vorstellen kann.
In der Politik spricht man von Quantensprung, wenn es um größtmögliche Änderungen geht.
Aber genau so ist dieser Begriff ursprünglich nicht aufgefasst gewesen.
In der Quantenphysik passiert Seltsames. Es heißt zum Beispiel, Dinge können gleichzeitig hier und dort sein. Martin Wilkens hat da seine Zweifel.
In der Talkshow-Variante wird das so formuliert. Da steckt ein großes Missverständnis dahinter. Und das Missverständnis ist, die Quantenmechanik, wie wir sie nutzen, redet gar nicht über einzelne Dinge wie einen Fußball oder eine Katze oder eine Kartoffel, die ich jetzt gerade in der Hand halte.
Der statistische Blick, das ist der Blick der Quantenmechanik.
Wir reden über unendlich viele gleichartige Kartoffeln. Darüber redet die Quantenmechanik. Über die individuelle Kartoffel hat sie nichts zu sagen. Diese Redeweise von ein Ding kann gleichzeitig hier und da sein, das sagt die Quantenmechanik gar nicht. Sie sagt nur, wenn Sie ganz viele gleichartige Dinge haben, dann können manche hier und manche da sein. Und das ist aber gar nicht so besonders.
Wie im richtigen Leben, oder?
Deswegen hat die Quantenmechanik überhaupt keinen Schrecken mehr und ist eigentlich gar nicht mehr so verrückt, wie sie zuweilen dargestellt wird.
Die Welt hat sich in ihrer eigenen Verrücktheit der Quantenmechanik angenähert.
Ich würde sagen, die Welt ist viel verrückter als die Quantenmechanik. Aber das war sie eigentlich immer schon.
In dem französischen Quantencomic fühlt sich der kleine Bob von Niels Bohr provoziert, weil der beim Licht von Wellen und von Teilchen ausgeht.
Na, hören Sie mal, Herr Bohr. Das Bild einer Welle ist völlig anders als das eines Teilchens. Man muss sich entscheiden.
Bohr antwortet, muss man gar nicht.
Aber man muss doch zu zwei Widersprüchen Ja oder Nein sagen. Oder etwas finden, was sie miteinander vereint.
Niels Bohr liebt Widersprüche. So sein Kollege, der Physiker Edward Teller.
Er war genau derjenige, der die Wichtigkeit der Widersprüche in der Wissenschaft behauptete und ausnützte.
Entweder oder? Bohr denkt gar nicht daran, sich auf eine Seite zu schlagen. Die Wahrheit ist die Vereinigung von entweder oder. Im Quantencomic gerät Bob an den Rand eines Nervenzusammenbruchs. Sein kleiner Hund kann ihm auch nicht helfen.
Aber damit missachten Sie uralte Gesetze der Logik.
Der westlichen Logik, antwortet der Däne. Bob versteht die Welt nicht mehr, denn Bohr bleibt stur und holt eine neue Idee aus der Zaubertasche.
Die Idee der Komplementarität.
Das erinnert an einen französischen Film.
Zwei, drei Dinge, die ich von ihr weiß.
Der Physiker spricht da nicht von einer Frau, sondern von einem Teilchen, das Eigenschaften hat, die einander widersprechen. Martin Wilkens kennt das Problem. Beispiel Spruch und Widerspruch.
Beide gehören zusammen. Das ist das Komplementaritätsprinzip von Niels Bohr.
Wie ist es mit der Beeinflussung des Objekts durch den Beobachter? Das hat Brecht besonders interessiert. Der hat gesagt,
mir gefällt die Welt der Physiker.
Und sein Galilei stellt fest,
es kommt nicht darauf an zu beweisen, dass, sondern herauszufinden, ob.
Das hat nicht nur Brecht interessiert, sondern Soziologen und Psychologen haben das dann auch sehr schnell und begierig aufgegriffen, ja, oder Ethnologen. Ja. Sie stellen fest, wenn ich befrage oder ich beobachte einen Volksstamm, dann ändert er sein Verhalten. Und zwar so, dass ich gar nicht rauskriegen kann, wie es wäre, wenn ich nicht da wäre. Und so ähnlich ist es in der Quantenmechanik auch.
Schon bei Niels Bohr war das Messgerät ein wichtiger Bestandteil der Physik.
Und wenn ich das Messgerät ändere, dann den Wunders ändern sich die Resultate.
Die Gesetze der Physik erstrahlen in voller Schönheit,
sagte Martin Wilkens einmal. Klingt nach Niels Bohr. Für ihn hatte die Physik sogar eine ästhetische Seite.
Er hat sich auch interessanterweise im Gegensatz zu Albert Einstein, er hat sich eigentlich mehr auf diese, nennen wir es ruhig mal, Merkwürdigkeiten der Quantenmechanik eingelassen und hat versucht, diese Merkwürdigkeiten in Übereinstimmung mit unserem Alltagserfahrung zu bringen. Und das hat ihn, ich würde sagen, also von der philosophischen Tiefe her, relativ weit gebracht.
Dem griechischen Philosophen Heraklit sagt man nach, dunkel zu sein. Trifft das nicht auch auf Niels Bohr zu?
Das finde ich eine sehr gute Beschreibung für den Niels Bohr. Also wenn man sich die Arbeiten anguckt, dann hat man das Gefühl, das ist dunkel und ein wenig raunend. Die Einsteinschen Arbeiten sind meistens glasklar und überhaupt nicht raunend. Ich finde diese Charakterisierung sehr schön. Niels Bohr ist so von diesem Typ.
Im fast lebenslangen Streit zwischen dem Glasklaren und dem Dunklen hat Niels Bohr oft recht behalten.
Albert Einstein hat ja immer versucht, die Quantenmechanik aus den Angeln zu heben, auch in den Gesprächen mit Niels Bohr, und kam mit ganz raffinierten Gedankenexperimenten. Niels Bohr hat es jedes Mal geschafft, zu zeigen, Albert Einstein, tut uns leid, dein Argument ist nicht zutreffend. Die Quantenmechanik zusammen mit deiner von dir erfundenen Relativitätstheorie zum Beispiel, lieber Albert Einstein, zeigt, dass meine Auffassung der Quantenmechanik die richtige ist und deine nicht.
Es kommt nicht darauf an, zu beweisen, dass, sondern herauszubekommen, ob. Und wie, ergänzt Martin Wilkens.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Oh doch. Es kommt nämlich auch darauf an, ob einem Kinderbücher bei der Berufswahl helfen können. Dem Berliner Physikprofessor Thomas Lohse, einem Verehrer von Niels Bohr, ist es so ergangen. Als Jugendlicher entdeckte er die Abenteuer von Jim Knopf und lernte das Perpetuum mobil und das kleine ABC der Physik kennen. Was Jim und Lukas davon verstanden, das wollte auch der kleine Thomas verstehen. Schließlich könnte man damit einmal in die Lage versetzt werden, den Meerleuten zu helfen.
Entschuldigt bitte, dass ich so neugierig bin. Aber es ist sehr wichtig für uns Meerleute, ob ihr beiden vielleicht auch etwas vom elektrischen Strom und Magneten und solchen Dingen versteht.
Wir sind zwar Dampflokomotivführer, aber ein wenig verstehen wir trotzdem auch von Elektrizität und sowas.
Das ist ja wundervoll.
Heute weiß Professor Lohse, dass er sich damals mitten im Vorzimmer auch der Quantenmechanik befunden hat. Jim Knopf und der Scheinriese zum Beispiel. Scheinriesen kämen im Weltraum durchaus vor.
Wie viel Michael Ende davon wusste, weiß ich nicht, aber die Idee ist absolut genial.
Der wirkliche Riese Niels Bohr hätte seine helle Freude daran gehabt. Der Dirigent der Oper Einstein on the Beach gibt das Zeichen und die Lokomotive setzt sich in Bewegung.
Im Zeitzeichen erinnerte Jürgen Werth an Niels Bohr, der am 18. November 1962 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.